Willkommen zurück in Frère Johns Buch Ich bin der Weg, seine Auslegung des Neuen Testamentes. Jetzt geht es um den Ausspruch, das ist euer König. In der Passionsgeschichte folgt Johannes den anderen Evangelien viel enger als in seinem übrigen Werk. Gleichzeitig lässt er Elemente des Zögerns oder der Erniedrigung Jesu weg oder schwächt sie ab, etwa den Kampf in Gethsemane, den Spott der Schaulustigen unterm Kreuz und den Schrei der Verlassenheit am Ende. Hervorgehoben wird bei Johannes alles, wodurch sich Jesus selbst in der tiefsten Erniedrigung als Herr der Lage erweist. Jesus hat tatsächlich die Zügel in der Hand. Er verhält sich selbstbewusst und überlegt. Mit einem Wort, Jesus ist der König, wenn auch in ganz anderer Weise als die Herrscher der Welt, deren Macht auf Gewalt beruht. Die Autorität Jesu entspringt ganz selbstverständlich aus seiner Identität als Sohn Gottes. Bei seiner Verhaftung braucht er diese Identität nur durch die Worte »Ich bin es« anzudeuten, um eine instinktive Geste der Verehrung, ja, der Anbetung bei seinen Gegnern hervorzurufen. Das Königtum Jesu spiegelt die Wahrheit seines Wesens wider. Er ist der gute Hirte, Kapitel 10, 11, der eingeborene Sohn vom Vater in die Welt gesandt, um die Menschen zum wahren Leben zu führen. Dieses Königtum kann Jesus auf keinen Fall verlieren. Er muss sich nicht eifersüchtig daran festklammern oder zum Beispiel mit dem Kaiser darum in Wettstreit treten. Er ist König einfach dadurch, dass er sich selbst treu bleibt. Hier hat das Paradoxon des Evangeliums seinen Ursprung. Nirgends wird deutlicher, dass Jesus der König ist, als in der ärgsten Mittellosigkeit und Ohnmacht, wenn er sich aller menschlichen Schönheit beraubt, selbst hingibt, um den Weg zwischen dem Menschen und dem Vater zu bahnen. Die Erniedrigung ist also in Wahrheit eine Erhöhung. Deshalb ist es für Johannes besonders erwähnenswert und bezeichnend, dass Jesus nach römischer Art hingerichtet wird, nämlich am Kreuz, und nicht nach jüdischer Art durch Steinigung. Kapitel 18, 31. Deshalb auch legt der Evangelist so viel Wert auf das oben am Kreuz angenagelte Schild, das den Grund für seine Verurteilung angibt. Hier haben wir ein klassisches Beispiel für die johannäische Ironie. Der gekreuzigte Jesus wird durch eine Inschrift in drei Sprachen zum universalen König ausgerufen. Siehe Kapitel 19. Im Johannesevangelium wird die Passion Jesu in Form einer intensiven Besinnung über die wahre Macht und Autorität dargestellt. Sie nimmt die Gestalt einer Gerichtsverhandlung an, in der Jesus wegen seines Anspruchs auf Königswürde und Göttlichkeit verurteilt wird. In Wirklichkeit sind es die anderen, die in der Begegnung mit Jesus vor Gericht stehen. Ihre wahren Absichten und Beweggründe werden enthüllt. Petrus hat Angst und leugnet jede Beziehung zu Jesus, Kapitel 18. Die jüdischen Anführer verkünden, wir haben keinen König außer dem Kaiser, Kapitel 19. Und damit begehen sie am Ende selbst die größtmögliche Gotteslästerung, sie, die doch so sorgsam auf ihre rituelle Reinheit bedacht waren und nur den einen Wunsch hatten, Jesus der Gotteslästerung schuldig zu sprechen. Die zentrale Gestalt des Prozesses ist der römische Statthalter Pontius Pilatus. Auch in seinem Fall wird die Ironie erkennbar. Er, der imposante Vertreter des kaiserlichen Roms, der allmächtigen Besatzungsmacht, wird in der Begegnung mit diesem so völlig allein und hilflos wirkenden Gefangenen Schritt für Schritt in eine Position äußerster Ohnmacht gedrängt. Schon durch die Choreografie dieses Prozesses wird Pilatus der Lächerlichkeit preisgegeben. Dadurch, dass er gezwungen ist, zwischen den reinen Juden draußen vor dem Palast und dem Gefangenen drinnen bei den Heiden hin und her zu rennen, gleicht er eher einem Höfling als einem Herrscher. Obwohl er von der Unschuld Jesu überzeugt ist, kann er ihn nicht vor dem Tod bewahren. Das beeindruckende System der römischen Justiz stellt sich als unfähig heraus, Gerechtigkeit herzustellen. Die Wahrheit wird für Paulus zum Stolperstein und am Ende bleibt er allein mit seinen beiden Fragen, die nun unbeantwortet bleiben. Was ist Wahrheit? Kapitel 18, 38 und woher stammst du? Kapitel 19, Vers 9. Alles, was Pilatus tun kann, ohne es allerdings zu wollen, ist, der Welt die Identität Jesu zu verkünden, der wahre Mensch, Kapitel 19,5 und König 19,14. Als das Urteil schließlich gefällt ist, nimmt Jesus die Dinge wieder selbst in die Hand. Er trägt sein Kreuz allein, kein Wort über Simon von Kyrene und geht hinaus an den Ort seiner Hinrichtung, Kapitel 19,17. Johannes beharrt darauf, dass der Tod Jesu die Erfüllung des Plans Gottes ist. So heißt es in Kapitel 19. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, dass sich die Schrift erfüllte, sprach er, es ist vollbracht. An dieser Stelle häufen sich die biblischen Zitate und Anspielungen. Vor allem die Passa-Symbolik ist besonders deutlich. Jesus stirbt in der Stunde, in der im Tempel die Lämmer für das Passamahl geschlachtet werden, Kapitel 19,14, und wie dem Lamm darf ihm kein Knochen gebrochen werden. Es gibt auch Anspielungen auf den verfolgten Gerechten aus den Psalmen, die aufgeteilten Kleider, Psalm 22, der Durst, auch Psalm 22, und die Knochen, Psalm 34, und den Durchbohrten bei Deutro, Sachaja, Johannes 19,37. Das Entscheidende ist für Johannes nicht, dass Jesus stirbt, sondern dass er sein Leben hingibt. Er ist aktiv, ist in der Lage, Leben zu geben und das noch im Augenblick größter menschlicher Passivität im Sterben. Er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Kapitel 19,30. Darin verbirgt sich ein für Johannes typisches Wortspiel, nachdem für Jesus Sterben nichts anderes ist, als anderen den Lebensatem weiterzugeben. Geist aufgeben heißt gleich weitergeben. Und dann ist da dieses seltsame Detail, auf das Johannes so großes Gewicht legt, das Blut und Wasser, das aus der Seite Jesu fließt, nachdem der Speer in ihn gestoßen wurde. Hier ist die gleiche Überzeugung spürbar. Der Tod Jesu ist in Wahrheit das Überströmen neuen Lebens, die Gabe des Geistes. Der Weg hinab in den Tod ist tatsächlich ein Pilgerweg hinauf und öffnet einen neuen Zugang zum Vater. Er ist ein Abschied, der ein neues, lebensspendendes Kommen möglich macht. So sagt Jesus, ich gehe fort und komme wieder zu euch. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Bei unserer Beschäftigung mit den synoptischen Evangelien haben wir zwei unterschiedliche Teilstücke des Wegs Jesu beobachtet. Zuerst sein Auftreten als Wanderprediger in den Städten und Dörfern Galiläas, sodann die Pilgerreise, wie sie besonders Lukas herausarbeitet, hinauf nach Jerusalem, dem Platz seines Hinübergehens, seines Sterbens und Auferstehens. Johannes nimmt diese Teile in der ihm eigenen Manier auf und hebt sie auf eine andere Ebene. Das kommt in den Worten zum Ausdruck, die Jesus unmittelbar vor seinem Tod spricht. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Jesus wusste, dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte. Jesus ist in die Welt gekommen, um sie zu retten und ihr das wahre Leben zu bringen. Aber er muss erkennen, dass die Welt als Ganzes nicht auf ihn hören will. Nur einige, die aus Gott geboren sind, kommen und bleiben bei ihm. Jesus kommt, damit die Menschen zu ihm kommen können. Das ist der Inhalt der ersten Hälfte des Evangeliums. Er ist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Kapitel 11, Vers 27. Die zweite Hälfte des Evangeliums kreist um das Weggehen Jesu, indem er den Tod am Kreuz auf sich nimmt. Dieses Weggehen sieht aus wie ein Versagen, als ob das Böse triumphiert. In Wahrheit aber ist diese Stunde der Finsternis die Stunde einer neuen Geburt. Jesus geht fort, damit seine Jünger ihm folgen können, damit sie Anteil erhalten an seiner Gemeinschaft mit dem Vater und nun ihrerseits als Zeugen dieser Gemeinschaft in die Welt kommen oder, in der Sprache des Johannes, damit sie geheiligt und gesandt werden. Indem er zum Vater hinaufgeht, macht er keineswegs sein Kommen rückgängig. Er erweist sich selbst als der Weg, Kapitel 14, 6, der nunmehr zwischen der Welt und dem Vater offen steht. So erlangen die historischen Ereignisse des Lebens und Sterbens Jesu eine fortdauernde transhistorische Bedeutung. Für alle Zeiten ist nun der Zutritt durch den Vorhang möglich, der die Menschen von Gott trennte. Dass diese Leiter oder Treppe zwischen Erde und Himmel aufgestellt werden konnte, ist eine Konsequenz aus der Erhöhung Jesu ans Kreuz, eine Frucht des Weizenkorns, das in die Erde gefallen ist. Diese Frucht bleibt den Jüngern jedoch verborgen bis zu seinem Kommen an Ostern, am ersten Tag einer neuen Woche. In dieser Zwischenzeit ruht der König im duftenden Garten, Kapitel 19. Das Universum stürzt in sich zusammen in einen Garten Eden, aus dem das Leben noch einmal geboren werden kann. Und wie schon gewohnt am Ende eines Kapitels auch hier Fragen zum Nachdenken. Erstens. Nach Johannes ist der Sohn in die Welt gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Was ruft die Formulierung Leben in Fülle bei mir hervor? Wo lässt sich dieses Leben finden? Welche Hindernisse halten mich davon ab, es zu ergreifen? Zweitens, alle Geschenke, die Gott seinem Volk im Lauf der Jahrhunderte gemacht hat, kommen in der Person Jesu zur Erfüllung. Welche Bedeutung erhalten dann die Bilder Brot, Johannes 6, Hirte, Johannes 10, Weinstock, Johannes 15, Licht, Johannes 1, 3, 8, 11, 12, die Johannes auf Jesus anwendet? Drittens, das Gericht, griechisch Krisis, ist für Johannes nicht so sehr ein Geschehen am Ende der Zeit, sondern die grundlegende Alternative, vor der wir durch das Kommen des Christus in die Welt gestellt sind. Das Kommen des Lichtes führt zu einer Entscheidung, die immer und immer wieder neu getroffen werden muss. Darauf zu oder davor weglaufen, darauf vertrauen oder sich selbst zu rechtfertigen, das Geschenk annehmen oder in seiner Selbstgerechtigkeit verharren. In welchen Alternativen wirkt sich dieses Gericht heute ganz konkret in meinem Leben aus? Wie sollen wir die Worte Jesu verstehen, wenn er sagt, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm schon vom Tod zum Leben hinübergegangen sind? Viertens, das Weggehen Jesu ist alles andere als der Beweis für sein Scheitern. Vielmehr ist es die Erfüllung seines Auftrags. Sein Abstieg aus Liebe ist in Wahrheit ein Aufstieg zum Vater. Er bahnt für uns einen Weg und errichtet eine unzerstörbare Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Inwiefern illustriert der Bericht von der Fußwaschung Johannes 13 diese Aussagen? Warum sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir? Der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat? Johannes 13. Fünftens, inwiefern kann uns die Beziehung Jesu zu Judas und die Art, wie er mit seinem Verräter umgeht, helfen, das Leben und die Botschaft Jesu besser zu verstehen? Sechstens, die Passion Jesu nach Johannes ist unter anderem eine Meditation über seine Königswürde. Was erfahren wir daraus über wahre Autorität, ihren Ursprung, ihre Bedeutung und ihren Zweck? Die nächsten Episoden gehen im fünften Kapitel um das Thema Anhänger des neuen Weges, ein Zitat aus der Apostelgeschichte 9, Vers 2. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.